Wer sich ein wenig in den Sendschreiben auskennt, weiß, dass es zwei Gemeinden gibt, die von Gott offiziell nicht kritisiert werden. Alle anderen haben einen Kritik oder einen Vorwurf von Gott im Sendschreiben und müssen sich damit auseinandersetzen, zwei Gemeinden nicht. Eine haben wir schon kennengelernt, das ist die Gemeinde zu Thyatira, und eine andere Gemeinde wollen wir heute kennenlernen, das ist die Gemeinde zu Philadelphia. Etliche Christen sind immer ganz begeistert von der Gemeinde zu Philadelphia und denken, es ist eine ganz tolle Gemeinde, da wird nichts kritisiert und das ist einfach toll und da sagt der Herr ganz schöne Sachen. Und es gibt manche Gemeinden, wenn sie auf der Suche nach einem wunderbaren Namen für ihre Gemeinde sind, dann überlegen sie Andreasgemeinde, Kreuzkirche, Thomaskirche, oh, und da gibt es ganz verschiedene und dann, ja, Thomas hat ja gezweifelt. Und so gibt es ganz viele Zugänge zu bestimmten Namen und manche haben gedacht, oh, wir nennen uns Philadelphia-Gemeinde. So, weil da ist alles in Ordnung. Beim Arbeiten und Studieren über diesen Text ist mir aufgefallen, wenn man mich fragen würde, möchtest du gerne in der Gemeinde zu Philadelphia sein, wäre es ein entschlossenes und entschiedenes, ich weiß nicht so recht. Ich lade euch ein, zuzuhören und nicht nur zu hören, was die Worte sind, sondern eine Frage vielleicht gleich mitlaufen zu lassen. Wenn Gott so etwas sagt, was für eine Atmosphäre ist in der Gemeinde gegenwärtig, dass Gott sie so anspricht? Und dem Engel der Gemeinde zu Philadelphia schreibe, das sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der den Schlüssel Davids hat, der öffnet, sodass niemand zu schließen vermag, der schließt, sodass niemand zu öffnen vermag. Ich kenne deine Werke. Siehe, ich habe vor dir eine Tür aufgetan, die niemand schließen kann. Denn du hast zwar eine geringe Kraft, hast aber mein Wort bewahrt und meinen Namen nicht verleugnet. Siehe, ich gebe dir etliche aus der Synagoge des Satans, aus dem Kreis derer, die behaupten, sie seien Juden und sind es aber nicht, sondern sie lügen. Siehe, ich will sie dazu bringen, dass sie kommen und sich niederwerfen vor deinen Füßen und einsehen, dass ich dich liebgewonnen habe. Weil du das Wort vom Warten auf mich bewahrt hast, so will ich auch dich bewahren vor der Prüfungsstunde, die über die ganze Welt kommen soll, um die Bewohner der Erde zu erproben. Ich komme bald, halte fest, was du hast, damit keiner deinen Siegeskranz wegnehme. Wer siegt, den werde ich zu einer Säule im Hause meines Gottes machen und er soll wahrlich niemals mehr herauskommen. Und ich werde darauf schreiben den Namen meines Gottes und den Namen der Stadt meines Gottes, des neuen Jerusalem, das aus dem Himmel herabsteigt von meinem Gott her und meinen neuen Namen. Wer ein Ohr hat zu hören, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Beim Lesen dieses Wortes fiel mir zunächst auf, sind mir die Kleinworte, dreimal hintereinander fordert der Geist Gottes die Gemeinde auf, in diesem Schreiben hinzuschauen. Ist euch das aufgefallen? Dreimal. Siehe, ich habe vor dir eine Tür aufgetan. Anders gesagt, man könnte das schon merken, dass eine Tür auf ist, oder? Siehe, ich gebe dir etliche aus der Synagoge des Satans. Siehe, ich will sie dazu bringen, dass sie kommen und sich vor dir niederwerfen. Nun, das sind jetzt zukünftige Ereignisse, die können sie so nicht sehen. Warum sagt Gott dreimal siehe? Es gibt eine Atmosphäre von Bedrückung, in der man gar nicht mehr aufschauen will. Es gibt eine Atmosphäre von Lebenssituation, in der alles, was neu ist, geradezu wie eine Last empfunden wird. Selbst ein Angebot der Erfrischung kann mitunter eine Last werden für jemanden, der sich einfach nicht mehr entscheiden mag. Möchtest du lieber einen kalten Tee oder einen Sprudel? Man kriegt vielleicht so ein knurriges, ist mir doch egal. Siehe, dreimal fordert der Geist Gottes auf, die Gemeinde zu schauen. Dreimal fordert er sie auf, hinzugucken. Dreimal fordert er sie auf, heb dein Haupt sozusagen empor, guck hin, schau. Die Gemeinde war nicht groß. Sie hatte eine kleine Kraft. Sie war eine Gemeinde wie andere Gemeinden in einem Umfeld, das von gleicher Widersetzlichkeit, von gleicher Verfolgung mehr oder weniger geprüft war, wie die anderen Gemeinden auch. Die Gemeinde in Philadelphia war keine Gemeinde ohne Druck. Die Gemeinde in Philadelphia hatte das allerdings, das Glück, dass eine politische Verfolgung durch den Kaiser für sie nicht so extrem zu tragen kam. Wir lesen davon nichts. Es kann sein, dass ihnen der Staat selber, die weltlichen Organisationen und die weltlichen Vertreter, was die Verfolgung von Christen und Juden anging, gar nicht so scharf waren. Das hat es gegeben. Es war regional unterschiedlich. Vielleicht, wir könnten heute sagen, je nach Bürgermeister. Ja, der eine wollte der besonders romfreundliche sein und der andere sagte, lass doch Rom in Rom, wir sind hier und ja, so. Aber diese Gemeinde hat dennoch extrem gelitten. Diese Gemeinde hat extrem unter Druck gestanden. Und diese Gemeinde hatte es, wenn wir so wollen, nötig, etwas zu entdecken, was sie offensichtlich überhaupt nicht für wirklich hielt oder für etwas hielt, was sie sich gar nicht vorstellen konnten. Sie hat sich nicht als Gemeinde begriffen, vor der es eine offene Tür gab. Sie hat sich wahrscheinlich als Gemeinde erlebt, die konsequent unter Druck und Verleumdung stand. Es heißt hier, siehe, ich gebe dir etliche aus der Synagoge des Satans, aus dem Kreis derer, die behaupten, sie seien Juden und sie sind es aber nicht, sondern sie lügen. Die Gemeinde in Philadelphia hat offensichtlich extrem unter einer Verfolgung durch die jüdische Gemeinde am Ort gelitten. Sie galt als Splittergruppe der Juden und die etablierte jüdische Gemeinde wollte diese Emporkömmlinge und diese Sondergruppe nicht. Und der Druck, unter den so eine kleine neue Gemeinde gerät, ist, wenn die große etablierte Gemeinde mit der Bibel und den Torarollen in der Hand sozusagen Beweise führen, wer wirklich Mose ist und was von dem mosaischen Gesetz wirklich gilt und was es wirklich bedeutet, Jude zu sein und was es bedeutet, erlöst zu sein und was es bedeutet, zum Volk Gottes zu gehören und was man tun sollte und tun muss, dass man als ein gutes Mitglied der Volksgemeinschaft Gottes lebt und Gott, den lebendigen, großen Schöpfer Gott, anbetet. Es wird nicht berichtet, dass die Gemeinde in Philadelphia ja die Hochburg der theologischen neuen Kirche war. Es wird nicht berichtet, dass dort viele große, ausgefuchste, weise Männer und Frauen waren, die wussten, wie man darauf antwortet. Es war eine kleine Gemeinde in einer heidnischen Umwelt unter einem starken Angriff und Verleumdung einer geradezu übermächtigen jüdischen Gruppe. Würde man die Gemeinde interviewen, würde man vielleicht verschämt zugeben, ja, wir gehören zu dieser kleinen Gruppe von Christen am Ort. Und man würde vielleicht sogar schon wieder Angst haben, dass eine neue Diskussion beginnt, dass man nicht die richtige Seite gewählt hat, dass man sozusagen ein Abweichler wäre oder keine Ahnung. Das Selbstwertgefühl der Gemeinde, denke ich, war nicht gerade großartig. Man war froh, dass man überlebt. Man hatte sozusagen sich auf das letzte Stück zurückgezogen, auf den letzten Quadratmeter der geistlichen Grundlagen. Sie hielten an der Verkündigung fest, dass Jesus Christus der Erlöser ist. Sie hielten fest, Jesus ist der Messias. Viel mehr konnten sie wahrscheinlich gar nicht sagen. Aber das wussten sie, das hatten sie erlebt, das haben sie existenziell erfahren, dass Jesus Christus sie frei gemacht hat, dass Jesus Christus sie erlöst hat, dass Jesus Christus der Messias ist, dass Jesus Christus sie begabt hat mit seinem Geist. Sie erinnerten sich vielleicht an Anfänge, die lebendig waren, die gut waren, die fröhlich waren, die beglückend waren. Und dann kam der Druck, dann kam die Auseinandersetzung. Und ganz ehrlich, so groß waren die Städte damals nicht, dass man sich nicht mehr kannte. Ich glaube, dass viele Leute in der Stadt einander kannten und dass auch die jüdische Gemeinde wusste, wer in dieser Gemeinde war und dass die Gemeinde wusste, wer zur jüdischen Gemeinde gehört. Der Druck war mehr oder weniger alltäglich präsent. Und man war froh, Tage, denke ich, zu erleben, wo man nicht in diese Gefechte hineingezogen wurde und wo man in Ruhe gelassen wurde. Und das sagt ja schon viel, wenn man in Ruhe gelassen wird. Man wird sonst immer nur angegriffen, gebissen, geschoben, gestupft, verleumdet. Wir möchten einfach in Ruhe gelassen werden. Das ist so, lass ihn doch in Ruhe. Hör doch einfach nur auf, den anderen zu stoßen und zu schuppen. Philadelphia. Und deswegen, ich weiß gar nicht, ob ich so gerne in der Gemeinde wäre, in einer Atmosphäre, in der man kaum Luft bekommt, weil man nicht groß ist. Eine Atmosphäre, in der die allgegenwärtige Auseinandersetzung mit der anderen großen Kirche am Ort erlebbar ist. Eine Atmosphäre, in der man kaum Luft holen kann. Eine Atmosphäre, in der man froh ist, wenn alles einmal nur ruhig bleibt und so ist, wie es ist. Und dann kommt Gott um die Ecke mit dem Boten, der den Brief bringt und das Schreiben des Sehers Johannes, des Apostel Johannes an sie schickt. So spricht der Heilige, der Wahrhaftige, der die Schlüssel Davids hat. Wir haben gesagt, wenn der Geist Gottes sich vorstellt in den Sendschreiben, ist das Thema des Briefes darin immer sozusagen angelegt. Wie stellt sich Gott vor? Wie stellt sich Jesus vor? So spricht der Heilige, der Wahrhaftige, der die Schlüssel Davids hat. So spricht der Gott, der alle Macht hat. So spricht der einzig wahre Gott. So spricht der Heilige. So spricht der, vor dem die Engel stehen und rufen, heilig, heilig, heilig ist der Herr. Das ist der Gott der Herrlichkeit. Er meldet sich zu Wort. Und er stellt sich vor als der Wahrhaftige, ein Lieblingswort des Johannes, der an verschiedenen Stellen damit immer wieder operiert und arbeitet, wahrhaft, wahrhaftig. Das ist etwas, worauf man sich stellen kann. Das gilt. Hier spricht der Heilige, der Gott der Herrlichkeit. Und das, was er sagt, widerspricht unseren Augen, ist aber wahr. Das ist die Wirklichkeit, die vor Gott gilt. Das sagt der, der Himmel und Erde gemacht hat. Das ist der, der verkünden lässt. Das gilt vor mir. Und ich will dir sagen, was ich sehe, wenn ich dich anschaue. Ich will dir sagen, was ich sehe, wenn ich auf dich blicke. Das sagt der Wahrhaftige. Und das sagt der, der die Schlüssel Davids hat. Er hat nicht die Schlüssel sozusagen des Todes. Das wird an einer anderen Stelle berichtet. Hier geht es um den Schlüssel Davids. Und wenn wir im Alten Testament nachlesen, dann kommen wir an eine Stelle, wo ein König einen großen Schlüssel trug als Zeichen dafür, dieser Schlüssel schließt alle Türen zu den Vorratskammern des Königs auf. Und seine Verantwortung ist es, als Vater des Volkes, sein Volk zu ernähren mit dem, was es braucht, dass es lebt. Jesus stellt sich vor als der Heilige der Herrlichkeit, als der, der sagt, was Wirklichkeit und wahr ist und als der, der alle Möglichkeiten hat und alle Quellen öffnet für eine Gemeinde. Es sind die Quellen des Heils. Es geht nicht um Korn, es geht um die Quellen des Heils. Und Jesus sagt, ich bin derjenige, der diesen Schlüssel besitzt und ich schließe euch diese Tür zu den Quellen des ewigen Heils auf. Wow. Da gibt es so eine kleine Gruppe die kaum noch aufrecht gehen kann, die froh ist, wenn sie beieinander sitzt und es passiert sozusagen nichts Außergewöhnliches. Eigentlich mal nur Gottesdienst feiern, anfangen können, beten können, singen können, so sich trösten können, miteinander gestärkt werden. Okay. Und dann kommt dieses Wort, ich kenne deine Werke. Wir könnten wieder kritisch fragen, welche Werke, was haben sie denn gemacht? Sie haben gelitten unter der Anfechtung, unter der Verleumdung, unter dem Druck und haben wahrscheinlich ganz oft gesagt, auf viele Fragen haben wir keine Antwort, aber wir wissen, Jesus Christus ist der Herr. Punkt. Mehr nicht. Das war ihre Leistung. Und sie haben eben nicht aufgegeben. Sie haben eben nicht gesagt, ist mir doch egal. Jetzt habe ich auch keine Lust mehr. Sie haben nicht aufgegeben. Sie sind dabei geblieben. Sie haben gewartet. Es heißt hier in einem, das ist ein altes Wort, das kriegen wir gar nicht mehr gedeutet. Es geht hier um das Harren. Harren ist ein beharrliches, also das Wort kommt das auch nochmal drin vor, ist ein beharrliches, also auf Dauer angelegtes Warten. Einfach warten. Ihr könnt ja mal gucken, wie gut ihr warten könnt. Wie geht's euch an einer langen Schlange bei Aldi oder Lidl? Nach 3,5 Sekunden meckere ich über das Missmanagement dieses Ladens, dass man 6 Kassen hat, aber nur 2 auf. Ich meine, ist ja auch ärgerlich, aber warten. Was macht ihr, wenn ihr einen Termin beim Arzt habt, warum auch immer, ein harmloser Routinebesuch? Ihr kommt rein, ihr habt ihn ausgemacht, 9.15 Uhr, ihr lauft in den Saal und denkt, nee, kein Platz mehr frei. Ich muss warten. Und dann sagt vielleicht auch noch die Sprechstundenhilfe, mir ist das mal so gegangen, Herr Hornischer, wollen Sie warten? Ich sage, wieso? Ja, warum nicht? Ja, der Chef ist gerade zu einem Notfall raus. Ja, und wie lange dauert's? Ja, kann schon 2 Stunden sein. Ja, okay, komme ich halt in 2 Stunden wieder. Oder wie lange dauert's denn heute? Ha, heute sind wir hinten dran, 1 Stunde. Ja, kein Problem. Das hat also für mich persönlich hat das Blutdruck senkende Wirkung. Ja, das ist Zeit, wo ich also straf- und stressfrei sein darf. Ich warte still vor mich hin. Dann gibt ja auch nichts anderes zu tun. Man kann mal gucken, ob es ein interessantes Blatt gibt, das man angucken kann. Aber ansonsten kann man da sitzen und warten. Diese Gemeinde hat gewartet, ausgehalten, durchgehalten, Tag um Tag, Woche um Woche. Vielleicht hat man auch in den Familien darüber geredet, ich will das denn gar kein Ende nehmen. Ausgehalten, einfach ausgehalten. Und in den Augen Gottes, und das finde ich faszinierend, und da glaube ich, dürfen wir das gerne auch mal so aufnehmen. Deshalb sagt Gott, sagt Jesus hier mehrmals, siehe, schau hin. Weil es in unseren Augen nichts ist, was wir sofort wahrnehmen und sehen. Wir sagen ja auch, das springt uns nicht ins Auge oder das sticht mir nicht ins Auge. Das ist nicht etwas, was so leuchtend auf einen zukommt. So eine diffus dunkle Wolke des Wartens und der ich muss geduldig sein, ich muss aushalten, ist nichts, was in sich Dynamik hat. Aber Gott sagt, dieses Werk sehe ich. Ich sehe, dass du ausgehalten hast. Und deswegen sagt Gott, schau, ich habe vor dir eine Tür aufgetan, die niemand schließen kann. Du hast zwar eine kleine Kraft, aber mein Wort bewahrt und meinen Namen nicht verleugnet. Weil diese Gemeinde treu geblieben ist in der Bindung an das Wort Gottes und an das Bekenntnis, dass Jesus Christus der Herr ist, sagt Jesus Christus dieser Gemeinde, ich habe vor dir eine Tür aufgetan. Ich habe die Schlüssel Davids. Ich habe vor dir eine Tür aufgetan in vielfältiger Hinsicht. Wir können das gleich lesen noch. Ich habe vor dir eine Tür aufgetan, die in deine geschichtliche Zukunft hinein Wirkung haben wird. Und ich habe vor dir eine Tür aufgetan, die Wirkung hat in die Ewigkeit hinein. Die Türen des Heils. Und dann beschreibt er, was er dieser Gemeinde verspricht. Er sagt, siehe, ich gebe dir etliche aus der Synagoge des Satans. Wir könnten sagen, ja, wer will die denn haben aus der Synagoge des Satans? Na, die bekehren sich doch natürlich. Aber das heißt, Jesus verspricht dieser Gemeinde, die Gruppe, die dich am meisten bekämpft, die Gruppe, die dich verleumdet, die Gruppe, die gegen dich ist, die im Grunde genommen deutlich macht, dass du gar kein Anrecht an Gott oder an mir hättest. Diese Gruppe wird kommen, das ist die Umkehrung der Werte. Sie werden kommen und entdecken, dass in dir, bei dir als kleiner Gemeinde Philadelphia, der lebendige Gott gegenwärtig ist. Sie werden ihre Knie beugen, nicht nur vor mir, sondern sie werden ihre Knie beugen vor dir. Siehe, ich will sie dazu bringen, dass sie kommen und sich niederwerfen vor deinen Füßen. Sie werden eingestehen müssen, ihr habt recht. Sie werden bei dir, menschlich gesehen, einsehen müssen, ich bin bei dir. Ich, der lebendige Gott, bin der Herr, der bei dir ist. Einigen Leuten wird es so gehen und sie werden kommen. Ich will dir, und für die Gemeinde war das, kneif mich oder ist es wahr? Keine Ahnung. Das soll passieren? Unvorstellbar. Das soll gehen? Wie soll das geschehen? Und Jesus sagt, ich habe dir eine offene Tür gegeben, das habe ich vorbereitet. Ich habe vor dir und für dich das in die Wege geleitet. Ich habe es vor dir getan. Ich bin es. Ich werde sie dazu bringen, dass sie kommen und sich vor deinen Füßen niederwerfen, dass sie einsehen, ich bin bei dir. Ich habe dich lieb gewonnen. Und die Begründung ist, weil du das Wort bewahrt hast, weil du das Wort von mir bewahrt hast, weil du gewartet hast, weil du mir treu geblieben bist. Und dann kommt die noch größere Zusage Gottes an seine Gemeinde. Ich werde dich bewahren vor der Verfolgung oder vor der Prüfungsstunde, die auf dich kommen wird. Ich werde dich bewahren davor. Ich werde dich bewahren davor, was an Leid über andere Gemeinden kommen wird. Ich nehme dich da raus. Es wird um dich herumgehen. Du wirst nicht nur sozusagen, du wirst nicht ganz von der Welt genommen, aber ich will dich darin bewahren. Du sollst nicht untergehen, du sollst keinen Schaden erleben. Du wirst sicherlich auch unter Druck geraten, aber ich werde dich da durchbringen. Ich werde dich da durchbringen. Und dann heißt es, ich komme bald, halte fest, was du hast. Keiner wird deinen Siegeskranz wegnehmen. Den Siegeskranz, den Gott versprochen hat, den sie einmal bekommen werden in der Herrlichkeit. Es ist nicht der Siegeskranz, dass Gott ihn aus dem Himmel schon jetzt sozusagen auf den Kopf legt, sondern es ist der, der beiseite gelegt ist, der versprochen ist und den sie empfangen werden, wenn sie bei Gott sein werden. Und dann kommt es diese eigenartige Formulierung, wer siegt, den werde ich zu einer Säule im Hause meines Gottes machen und er soll wahrlich niemals herauskommen und ich werde darauf schreiben den Namen meines Gottes und den Namen der Stadt. Und wenn wir das so heute lesen, denken wir, das ist ja sinnlos, oder? Ich werde dich zu einer Säule machen und niemand soll die Säule aus dem Haus. Hallo? Welche Säule? Wozu Säule? Das ist ja nun ja gar keiner mehr. Man muss wissen, dass Priester in den Tempeln, je nach Gottheit, der sie dienten, verdiente Priester, Archipriester, Erzpriester, Oberpriester, halt verdiente Priester, hatten nach ihrem Leben das Vorrecht, eine sogenannte Erinnerungsstele oder eine Erinnerungssäule in dem Tempel aufgestellt zu bekommen. Und da stand der Name des Priesters drauf, da stand der Name des Gottes drauf, dem sie gedient haben. Und je nachdem, wie gut eben sozusagen ihr Dienst war, war die Säule aus Marmor oder vielleicht auch entsprechend hoch. Irgendeine, sag ich mal, Bemessung der Ehre hat es sicherlich immer gegeben. Das Besondere an diesen Säulen war, diese Säulen waren nicht verbaut. Sie standen frei, konnten also, wenn ein Herrscherwechsel war oder der Gott ausgetauscht wurde, war ja klar, dann waren auch die Säulen weg. weil dann wurden sozusagen die ganzen Tafeln abgeschraubt. Wir erkennen das auch, wir wissen das aus der Archäologie, dass manche Könige, die in Ungnade gefallen sind, später bei späteren Generationen, dass man alle ihre Namen und Erinnerungen aus Reliefs oder aus irgendwelchen öffentlichen Gebäuden ausgelöscht hat, um den Namen sozusagen im wahrsten Worte, des Wortes zu tilgen. Hier nun andersrum, hier nun das Versprechen an diese kleine Gemeinde. Ich kenne dich und ich werde dafür sorgen, dass du im Hause meines Herrn stehst. Du wirst eine Säule sein. Dein Name wird erinnert werden. So klein wie du bist. Dein Name wird erinnert werden. Und auf der Säule, wo dein Name draufsteht, steht jetzt nicht nur irgendein anderer. Nein, da steht der Name des lebendigen Gottes. Es wird mein Name draufstehen, der Name des neuen, des himmlischen Jerusalem. Das ist der Ort, wo deine Säule stehen wird. Nicht in einem irdischen Tempel, sondern in dem himmlischen Jerusalem. Dort wird dein Name geschrieben sein und auf deiner Säule hat Gott seinen Namen geschrieben, weil beides unverrückbar zusammengehören. Und deshalb auch das Versprechen, deine Säule wird nicht durch einen möglichen Götterwechsel sozusagen ausgeräumt. Nein, deine Säule steht da bei dem Ewigen, bei dem Wahrhaftigen, bei dem Heiligen. Und dort, wo du stehen wirst, ist das himmlische Jerusalem. Wenn man dieses Wort so liest, dann gewinnt sozusagen im zweiten Lesen der Zuspruch Gottes die ganze Kraft des Trostes. Aber diese Gemeinde war keine Gemeinde, die sozusagen auf der, wir würden sagen, Sonnenseite des Lebens stand. Diese Gemeinde war unter Druck. Diese Gemeinde war angefochten. Und deshalb passt eigentlich auch das Wort von dem Wochenspruch. Dieses Wort, das einlädt, kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Diese Gemeinde Philadelphia, so leuchtend man sie oft gerne darstellt, war eine belastete, eine beladene und von Sorgen und Druck gezeichnete kleine Schar. Das, was bei ihr leuchtete, das, was bei ihr lebendig war, war warten, aushalten, zusammenbleiben. Mehr ging nicht. Für mehr reichte die Kraft nicht. Aber Gott sieht es und Gott geht darauf zu und es geht an ihm nicht vorbei. Ich lade uns ein, an dieser Stelle diese kleine Wahrheit für uns mitzunehmen. Dass Gott es ist, der uns zeigt, wer wir wirklich vor ihm sind, welche Wirklichkeit in der Tat Gewicht hat. Nicht immer ist das, was wir als Sorge und Druck und Not unseres Lebens wahrnehmen, das letztgültig Entscheidende. Es ist da, ja. Es prägt den Alltag, ja. Aber Gott braucht es und kommt auf uns zu, dass er uns anspricht und sagt, schaut. Schaut, dreimal das Siehe. Schau hin, schau hin, schau hin. Damit wir sehen, was wirklich zählt. Damit wir den sehen, der die Schlüssel der Macht hat. Damit wir den sehen, der sozusagen unserer Not begegnen kann, mit Trost. Es gibt so wunderbare Worte, die man sich merken kann. Gott erspart uns nicht das Leid, aber er hilft uns hindurch. Für den sozusagen, der im Leid steckt, ist das nicht die Lösung vom Leid, aber ein Zuspruch der Ermutigung und der Kraft. Ich bin nicht allein. Es ist in Zeiten der Not und der Bedrückung oft eine unglaubliche Erquickung, jemanden an der Seite zu wissen, der weiß, wie es mir geht. Jemanden zu haben, der sozusagen sich mit mir unter meine Last stellt oder setzt, der an meiner Seite ist und mich versteht und weiß, dass es weh tut, dass es drückt, dass es klemmt. Die Ermutigung besteht darin, sich davon nicht zurückschrecken zu lassen, seine eigene Sorge und Not und Last vor Gott ins Gespräch zu bringen. Es interessiert ihn. Manchmal hat man ja so den Eindruck, wen interessiert schon, woran ich leide? und wir überhören so gerne den, der vom Himmel ruft, ich, mich interessiert's, ich will's wissen, erzähl's mir. Und dann gibt es noch ein Geheimnis, das hat diese Gemeinde gar nicht machen müssen, sie hat sich's nicht ausgesucht, aber wir könnten und dürften es vielleicht heute lernen. Diese Gemeinde ist von Gott überrascht worden, dieses Schreiben kam und Gott sprach lebendig in die Situation der Gemeinde und des Einzelnen hinein. Für uns kann es bedeuten, dass wenn wir Gott unsere Sorgen sagen, wenn wir Gott unsere Not sagen, wenn wir Gott unseren Druck bekennen, den wir erleben, wenn wir Gott sagen, was in uns so schwer geworden ist, dann sollten wir damit rechnen, dass nach unserem Amen das Gebet noch nicht zu Ende ist. Kann es nicht auch sein, dass der Geist Gottes sozusagen ein wenig Anlauf braucht, um mir dann auch zu sagen, siehe Stefan, schau doch mal hin. Kann es nicht sein, dass Gott dann auch kommt durch seinen Geist und in mein Herz und in meine Gedanken hinein Dinge sagt, wo ich es wieder und neu erneut lernen darf und kann, hinzuschauen, was an Gutem und Heilvollem Gott mir darbietet. Kann es nicht sein, dass Gott mir die Augen öffnet, dass etwas, was ich vielleicht als noch ein Termin wahrgenommen habe, plötzlich zu einer Erfahrung des Segens wird? Kann es nicht sein, dass plötzlich ein Anruf, wo ich zunächst denke, oh nein, nicht jetzt, und man nimmt relativ brummelig ab, und dann spürt man da, hört man eine Stimme und über das Gespräch geschieht Ermutigung und Zuspruch. Und Freude. Kann es nicht sein, dass die plötzliche, ach, ich muss noch stille Zeit machen, ich sollte heute noch irgendwie ins Wort gucken, zu einer Zeit wird, die kostbar wird, wo ich die Uhr vergesse? Gott interessiert sich nicht nur sozusagen auf der Seite des Hörers dafür, uns Lasten abzunehmen und unsere Not zu hören. Er möchte uns gerne das sagen, was er der Gemeinde in Philadelphia gesagt hat. Ich kenne doch deine Werke. Ich weiß, was dich quält. Ich weiß, wie deine Situation ist. Und dass wir darauf warten und darum beten, Herr, lass mich das Siehe hören und sehen. Öffne mir die Augen, dass ich sehe, was du mir zeigen willst. Öffne mir die Ohren, dass ich wieder höre, an welches Wort du mich erinnern willst. Vielleicht haben wir damit nicht so furchtbar viel Erfahrung. Vielleicht haben wir einige Erfahrungen, dann sollten wir uns daran dankbar und fröhlich erinnern und sie wieder aufpolieren und neu einüben. Vielleicht aber auch ist es gut, dass man so dreimal täglich, hätte ich gesagt, darum betet, Herr, öffne mir das Ohr, dass ich höre, wie ein Junger hört. Amen. Mehr nicht. Öffne mir das Ohr, dass ich höre, wie ein Junger hört. Damit wir nicht verpassen, wenn Gott uns sagt, schau hin, ich sag dir, was wirklich gilt. Ich mein's gut mit dir. Amen.